Ja, guten Morgen auch von meiner Seite aus. Ich habe mich vorhin mit einem Bruder so hinten unterhalten und sagte, Mensch, du hast ja ein richtig tolles lila Hemd an. Ich sage, du, wir sind auf einer Frauenkonferenz, das ist Fliederfarben. Einfach danke, dass wir da mit bei euch dabei sein dürfen, dass wir mit Freude haben dürfen mit euch. Und Freude am Herrn, an dem, was er tut, was er schon in den letzten anderthalb Tagen getan hat und was er heute Morgen schon getan hat. Und ich bin mir sicher, er wird noch weiterwirken. Gott ist auch niemand, der sagt, so, jetzt reicht's, jetzt ist mir genug, ich schalte mal ab, ich muss jetzt mal in Ferien gehen. Sondern Gott ist immer am Werke, wenn wir uns zu ihm hinbewegen, wenn wir sagen, ja, ja, ich will in deiner Nähe sein. Und danach sucht er. Er sucht Menschen, die unter seine Flügel kommen, die sich in ihm bergen wollen. Und da haben wir gestern ja schon und vorgestern sehr viel zu gehört. Ich möchte aber trotzdem noch mal einsteigen mit dem Vers, der so als Rahmen über dieser Konferenz steht, nämlich im Psalm 91, die Verse 1 und 2. Da heißt es ja, wer im Schirm oder unter den Flügeln des Höchsten sitzt, wird bleiben im Schatten des Allmächtigen. Ich sage von Jehova, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf ihn will ich vertrauen. Und dieses Bild von dem Schirm oder auch Flügel, also das Motto auch dieser Konferenz unter seinen Flügeln, das war ein ganz vertrautes Bild für die Israeliten. Das war nicht irgendwas so Abgehobenes oder, oh, da hat sich einer eine tolle Idee ausgedacht, das könnte man auch so formulieren, sondern das finden wir gerade im Alten Testament an vielen Stellen wieder. Und es ist ein Bild, was einfach auch trägt, weil wir haben das gestern auch an diesem schönen Foto gesehen, was es heißt, einfach unter seinen Flügeln zu sein. Und das Foto würde ich gerne noch mal kurz haben. Wunderbar. Ja, so kann das sein. Das kann aber auch sein, dass der Herr wirklich seine Flügel ganz weit ausspannt und dadurch der Schatten oder der Schutz, unter dem wir gehen, noch viel breiter und tiefer geht. Aber es ist ein Bild, was zum Beispiel auch die Ruth, was wir im Buch Ruth lesen können, wo die Naomi wieder zurückkehrt nach Israel. Und dann heißt es zum Beispiel im Vers 2, 11 und 12, also in dem Kapitel 2, Verse 11 und 12, und Boas antwortete und sprach zu ihr, es ist mir wohl berichtet worden, was du an deiner Schwiegermutter getan hast nach dem Tode deines Mannes, indem du deinen Vater und deine Mutter und das Land deiner Geburt verlassen hast und zu einem Volk gezogen bist, das du früher nicht gekannt hast. Das spricht über Ruth, die also sich entschieden hat, mit Naomi zurückzugehen. Und dann heißt es, Jehova vergelte dir dein Tun und voll sei dein Lohn von Jehova, dem Gott Israels, unter dessen Flügel Zuflucht zu suchen du gekommen bist. Ruth kannte den Gott Israels nur aus dem Leben der Naomi, das, was sie geteilt hat. Aber sie war gekommen mit Naomi, um sie unter den Flügel des Herrn zu begeben, Zuflucht zu suchen. Aber das war nicht nur ein Bild, was gebraucht wurde im Zusammenhang mit Gottes Zuflucht und Gottes Bewahrung, sondern ein Kapitel weiter im Ruth 3, 9 lesen wir diese Stelle, wo die Ruth aufgrund des Hinweises von Naomi sich zum Boas begeben hat und dann Boas letztendlich sie entdeckt und er dann sagt, wer bist du? Und sie sprach, ich bin Ruth, deine Magd. So breite deine Flügel, Boas ist hier angesprochen, so breite deine Flügel aus über deine Magd, denn du bist ein Blutsverwandter. Und hier ist Blutsverwandter gemeint mit Löser oder Erlöser. Und dann haben wir sehr schnell das Bild Jesu, der eben auch sagt, kommt unter meine Flügel, kommt unter meine Zuflucht. Denn ich bin euer Erlöser. Ich bin der, der euch lösen kann. Und so war das ein ganz bekanntes Bild, vertraut. Und ich denke, wir haben gestern auch sehr viel gesehen, wie viele Facetten dieses Bild beinhaltet und was sich dahinter alles verbirgt. Und wir finden dieses gleiche Bild bei Jesus wieder. Weil Jesus, allerdings mit Traurigkeit im Herzen, sagte Matthäus 23, 37, und da trauert er über Jerusalem. Und ich glaube, in mancher Beziehung sind wir auch Jerusalem. Da sagt er, Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küklein versammelt unter ihre Flügel und ihr habt nicht gewollt. Und hier wird auch ein Dilemma klar. Jesus sagt, ich habe euch doch gerufen. Ich habe mich doch immer wieder nachgesehen, dass ihr unter meine Flügel kommt, dass ihr in meine Zuflucht kommt, dass ihr zu mir kommt. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage für uns selbst. Sind wir bereit, unter seine Flügel zu kommen? Wenn wir dieses Bild noch in Erinnerung haben, du brauchst nicht wieder einzubinden, Michael, ist gut, danke. Da sehen wir, dass wenn ich mich unter diese Flügel begebe, dann kann ich mich eigentlich nicht mehr bewegen. Ne? Ich bin unter diesen Flügeln ja, eingebettet. Und so wie die Mutterhenne sich bewegt, müssen sich die Küken auch bewegen, wenn sie da drunter bleiben wollen. Sie haben keine Chance, es sei denn, sie machen ihren eigenen Weg, aber dann sind sie nicht mehr unter diesen Flügeln. Sind wir bereit, uns unter seine Flügel zu geben? Weil da ist nämlich was dabei. Ich muss meinen eigenen Weg aufgeben. Ich muss bereit sein, Jesus Christus als meinen Herrn. Herr heißt, ich herrsche über den anderen. Herr heißt, ich darf sagen, wo es längst geht. Und ich, der mich unter die Flügel des Herrn begebe, darf sagen, ja Herr, du sagst, wo es längst geht. Nicht ich. Du bist es, der mir sagt, wo es hinausgeht. Du bist mein Regent. Und das war die Trauer Jesu, weil Jerusalem, bildlich gesprochen, für die Gläubigen, für die, die wirklich von Jesus gerufen sind, sagte, ich hab's nicht gewollt, ich will's nicht, ich mag's nicht. Warum auch immer. Und die Frage heißt für Jerusalem genauso für uns. Warum habt ihr nicht gewollt? Warum haben wir nicht gewollt, wenn wir noch nicht diese Entscheidung getroffen haben? Und eigentlich müsste die Frage nicht nur lauten, warum habe ich nicht gewollt, warum haben wir nicht gewollt, sondern warum eigentlich nicht? Wo ist das Problem? Wenn wir nämlich die wunderbaren Verheißungen verstehen, und nochmal, wir haben gestern sehr intensiv mal auf diese Verheißung geschaut, da war Geborgenheit drin, da war Freiheit im Herrn drin, da war Errettung drin, da war Heilung drin. Ich zähle jetzt nur ganz wenige auf. Und wir hatten ja ein ganzes Flipchart voll. Ich könnte es vorholen, aber ich lasse es jetzt. Warum, wenn wir das alles sehen, warum lassen wir uns das entgehen? Warum wollen wir das nicht? Ich möchte noch einen anderen Vers hinzufügen, der Teile dieser Gedanken von gestern aufgreift. Geht mal bitte in Jesaja 31, Vers 5. Da heißt es, gleich schwirrenden Vögeln, also oder ebenso wird Jehova, der Herrscher, in Jerusalem beschirmen. Beschirmen und erretten, schonen und befreien. Da haben wir wieder vier Eigenschaften. Vier von Hunderten. Gott wird beschirmen, er wird beschützen, er wird abdecken, er wird seinen Schutzwall um uns bilden. Er wird erretten. Das heißt, wir sind erstmal nicht unter dem Schirm, aber Gott sagt, komm her zu mir und dann bist du gerettet. Dann bist du im Schutz. Er wird schonen. Ja, wenn wir auf uns schauen, dann haben wir eigentlich keine Möglichkeit, überhaupt zum Herrn zu kommen. Aber er verschont uns von der Strafe der Sünde, weil Jesus Christus ist für unsere Sünden gestorben und auferstanden. Und deswegen hat er uns geschont. Und er hat uns befreit. Er hat uns befreit aus den Lügen des Feindes. Er hat uns frei gemacht, um zum Vater zu rennen, zu sagen, Papa, hier bin ich. Und er hat uns frei gemacht, um Jesus Christus als Herrn wirklich anzunehmen, zu sagen, ja, Jesus, du bist es, der sagt, wo es längst geht. Du bist derjenige, der über meinem Leben regiert. Nicht ich, sondern du. Mehr von dir und weniger von mir. Bis wir an den Punkt kommen, wo nichts mehr von mir und alles von Jesus ist. All das steckt da drin. Und dann gibt es noch einen bekannten Vers in Malachi 3,18. Auch den haben wir schon gehört am Freitag, soweit ich mitbekommen habe. Da heißt es, es wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen mit Heilung in ihren Flügeln. Da kommt Heilung dazu. Da kommt Gerechtigkeit dazu. Oh, da ist so viel. Da ist so viel, was Gott ausschütten möchte, wenn wir uns unter seine Flügel begeben. Wenn wir unter seinen Schutz kommen. Wenn wir ihn wirklich in unseren Herzen regieren lassen. Er bringt uns Gerechtigkeit. Und nicht nur Gerechtigkeit, die obskur ist, sondern Sonne der Gerechtigkeit, da ist Licht drin, da ist Helligkeit drin, da kann nichts verborgen bleiben. Eine Gerechtigkeit, die so sichtbar ist, dass keiner sie in Frage stellen kann. Gerechtigkeit Gottes. Wir sind gerecht gemacht in Jesus Christus. Und wir sind nicht 5% gerecht wie Jesus Christus, wir sind nicht 10% gerecht wie Jesus Christus, sondern 100%, weil es die Gerechtigkeit in Jesus Christus ist. Und dann heißt es da weiter in dieser Stelle in Malachi, das ist so ein schönes Bild und ich glaube, wenn ihr mal so das auf einer Wiese erlebt habt, dann könnt ihr das sehr schnell nachvollziehen. Er sagte, ihr werdet hüpfen wie Mastkälber. Wenn ihr diese jungen Tiere gesehen habt, oder ihr könnt es auch an Jungschafen sehr schön beobachten, das ist ein Traumbild. Die hüpfen und springen, denkst du, die fallen gleich übereinander und weiter geht's. Da ist pure Freude in diesem Bild. Und Gott lädt uns ein und sagt, kommt doch unter meinen Flügel und habt pure Freude in mir. Und er sagt noch etwas. Es ist nicht euer Problem, die Gesetzlosen zu bekämpfen oder zu wegzuschubsen, sondern das tut er. Er ist unser Rächer. Die Gesetzlosen wird er für uns zertreten. Wir müssen nur dagegen aufstehen. Wir müssen uns unter seine Führung geben und dann können wir auftreten und sagen, nein, ich lasse mich nicht auf das Gesetzlose ein. Ich lasse mich nicht auf Satan ein. Ich lasse mich nicht auf seine Lügen ein. Wenn wir unter der Abdeckung des Herrn stehen, wenn wir unter seinen Flügeln stehen, dann heißt das im Grunde genommen, wir sind in vollkommenem Einklang mit ihm. Nochmal das Bild von dieser Henne. Ich kann nur diese Bewegung machen, die Henne macht. Sonst bin ich nicht mehr drunter. Aber dann stehe ich auch unter seinem Schutz und dann folge ich seinen Wegen. Dann weiß ich, da wo er hingeht, da bin ich auch. Da bin ich nicht getrennt, da bin ich nicht weit weg. Und wir finden in ihm alles, all das, was die Welt uns eben nicht geben kann. Das, was die Welt uns verspricht, sind leere Versprechungen. Die verbrennen wie Stroh. Wir stellen fest, wenn wir uns denken, ah, da hole ich mir jetzt eine Portion Freude, weil die lodert weg wie so ein Teelichtchen, dann ist es abgebrannt Feierabend. Aber Gottes Freude, die er in unsere Herzen einlegt, die kann uns keiner nehmen. Die ist unabhängig von den Umständen, in denen ich mich befinde. Weil Gott ist größer als die Umstände. Also heißt auch unter seinen Flügeln sein, dass wir in ganz großer Nähe mit ihm sind. Diese Küken, die kuscheln sich an die Mama Henne an. Die bauen da keine Distanz auf, so nach dem Motto, ich gehe an das Flügelende da hinten, da ist mehr Luft, da schwitze ich nicht so. Nein, sie wollen den Herzschlag der Mama spüren. Die wollen den Herzschlag spüren, dessen, unter dessen Flügel sie sich begeben. Und darum geht's. Aber Gott hat noch einen größeren Plan. Und ich möchte euch gleich zwei Bilder geben, die das hoffentlich so ein bisschen zeichnen. Weil, ja, Gott ruft uns auf, unter seine Flügel zu kommen, damit wir da wirklich, ja, in seiner Nähe, in seiner Intimität sind. Aber gleichzeitig macht er etwas in dieser Zeit mit uns. Und er macht uns nämlich Flügel. Das Wort ist vielleicht nicht mal so geläufig, aber ich glaube, es wird gleich klar, worum es geht. Und ich möchte zwei Bilder dazu nehmen. Ein Bild ist so das Bild einer liebevollen Ehebeziehung. Wenn so zwei zusammenkommen, die herausgefunden haben, dass der Herr die wirklich zusammengeführt hat, dass sie zusammengehören, dann ist in den ersten Wochen, Monaten, vielleicht auch die ersten Jahre dieser Wunsch da, nichts ohne den anderen alleine zu tun, immer gemeinsam Dinge zu tun, wirklich, okay, wir gehen Fußball schauen, ich gehe mit. Oh, wir gehen Kleider einkaufen, ich gehe mit. Man will nicht auseinander und sagen, ach komm, mach du das, du interessierst dich mehr dafür oder ich interessiere mich. Man will zusammen sein. Und das ist gut so. Weil, was wird da aufgebaut? Da wird ein unheimliches Band der Liebe und des Vertrauens, des intimen Kennenlernens aufgebaut. Und ich meine hier intim wirklich im Sinne von, ich weiß, wie der Herzschlag des anderen ist. Wie er fühlt, was ihn lachen macht, was ihn traurig macht, was ihn interessiert, was ihn bewegt, was in diesem Moment in ihm vorgeht. Und dieses Vertrauen muss aufgebaut werden. Dieses Vertrauen braucht Zeit. Dieses Vertrauen muss geprüft werden in dem Sinne, dass man weiß, ja, egal was kommt, ich kann vertrauen. Und dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo der nächste Schritt passiert. Und das ist der Schritt, der auch in dem Epheserbrief von Paulus so schön beschrieben ist, wo der Mann aufgefordert ist, für seine Frau das zu sein, was Jesus Christus für die Gemeinde war. Sein Leben niederzulegen für seine Frau. Das heißt jetzt nicht, dass wir Männer uns jetzt, und damit sind die Frauen dann wieder frei, ja? Sondern es geht um was ganz anderes. Es geht darum, dass meine Interessen als Mann in den Hintergrund treten und mein Sehnen, mein Wunsch, mein aus der Liebe des Herzens heraus getriebenes Leben ist, meine Frau an den Platz zu bringen, wo Gott sie hinbringen will, in ihre Berufung hineinzuführen und dann sie loszulassen, in ihre Berufung zu gehen. Und plötzlich stellen wir fest, dass das heißt, ich muss auch wieder loslassen können. Ich darf meiner Frau den Raum geben, zu sagen, ja, geh und tu dies. Oder ja, setz dich mit dem und dem zusammen. Oder ja, marschier. Und das geht aber nur, weil da dieses absolute Band des Vertrauens da ist, dass ich sagen kann, ja, ich darf meine Frau auch mal eine Woche irgendwo hinschicken und sagen, da kann sie wachsen, da kann sie, braucht sie Gott jetzt in diesem Moment. Ohne, dass ich gleich am zweiten Tag sage, wieso ist die nicht hier, warum, wieso geht die überhaupt, die darf mich doch nicht verlassen. Nein, jetzt bin ich an dem Punkt, dass ich sagen kann, ich sehe, dass sie wachsen darf, weil ich habe sie freigeben können, ich habe sie aus dem Nest schubsen können in gewisser Beziehung. Und umgekehrt passiert das übrigens für uns Männer genauso. Weil irgendwann ist dieses Vertrauen der Frau so groß und im Epheser heißt, die Frau soll den Mann ehren. Aber diese Ehre, dieses Ehrenwollen kommt ja daraus, dass dieses Vertrauen aufgebaut ist und dass sie weiß, dass es keinen besseren Platz als unter dem Schirm, unter dem Flügel, unter dem Schutz des Ehemannes da ist. Und dadurch findet auch in dieser Richtung ein Loslassen statt. Und wir Männer dürfen auch in unserer Berufung wachsen. Und so ist das ein gegenseitiges sich aufrichten. Das ist ein Teil dieses Flüggewerdens. Aber es gibt noch ein schöneres Bild. Und dazu möchte ich mal auf den Adler zurückgreifen, der in Gottes Wort gar nicht so häufig vorkommt. Aber wenn er vorkommt, hat er eine Majestät in sich und hat ja irgendwo Kraft in dem und also ich stelle mir den Adler immer vor, der da so majestätisch durch die hohen Lüfte wirklich schwebt und kreist, eigentlich ganz ohne einen Kraftaufwand und trotzdem majestätisch. Was passiert, wenn ein Adler Junge bekommt? Also das Nest ist gebaut, die Jungen schlüpfen und die Adlermama, ja, Glucke, schön unter die Flügel, dass sie noch warm sind, denn die haben noch kein wirklich ausgebildetes Federkleid. Und der Papa muss ranschaffen, ne? Futter, Futter, ne? Die Schnäbel gehen nur auf. Und so wachsen die jungen Adlerküken heran, werden so langsam ein bisschen größer, käbbeln sich mal untereinander, ich will aber näher ran und ich will zuerst das Futter. Das sind die üblichen Entwicklungen, die wir da beobachten können. Und so wachsen sie und wachsen sie. Und dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo Mama und Papa Adler sagen, so, jetzt müssen wir uns entscheiden. Was tun wir jetzt? Halten wir sie weiterhin unter unseren Flügeln, schön behütet? Oder ist was Neues dran? Und ich meine, es ist klar, es könnte nicht so weitergehen, weil wenn die Adler wirklich auswachsen, sind die so groß wie die Adlereltern und da ist dann kein Platz mehr im Nest. Das ist zu klein dafür. Aber der Adler macht noch was ganz Besonderes. Er geht nämlich hin und sagt, so Kinder, es ist Zeit, nächste Station. Und sie fangen an, das Nest unbequem zu machen. Da werden die ersten Äste rausgezogen. Es piekst plötzlich im Nest. Sie werden an den Rand gedrängt, weil es auch zu eng wird einfach. Und ja, also es wird alles nicht mehr, ist alles nicht mehr so kuschelig, nicht mehr so gemütlich. Aber die Eltern sind immer noch da. Die Flügel sind immer noch da, unter denen sie kirchen. Ja, und dann würde ja auch das Futter irgendwann nicht reichen, weil so viel kann der Papa gar nicht ranschaffen, wie die an Steaks verschlingen, ja. Also da muss was passieren. Und nachdem das Nest so unbequem geworden ist, dass irgendwann auch kaum noch man da richtig drin sitzen, liegen, stehen oder sonst was kann und sie an diesem Rand dann eigentlich schon da hängen, so kurz vorm Rausfallen, da machen die Eltern was ganz Böses. Sie schubsen so raus. Und jetzt stelle ich mir dieses Adlerjunge vor, ich werde da rausgeschubst. Erstmal völlig erschrocken, wieso schubst er mich hier raus? Außerdem ist er so hoch, oh, was mache ich denn jetzt, was mache ich denn jetzt? Ich falle, die Erde kommt immer näher. Soll ich mal die Flügel ausstrecken? Soll ich die mal ausstrecken? Was mache ich jetzt? Ich trudel ja immer noch. Und so geht der Sturz los. Und die Adlerjungen fangen an, herauszufinden, dass wenn sie die Flügel ausbreiten und wenn sie anfangen, ihre Federn zu bewegen, dass dann plötzlich irgendwas passiert, dass etwas anfängt, sie zu tragen. Aber so richtig kontrolliert ist das noch nicht. Und jetzt passiert was ganz Erstaunliches. Die Adlereltern, die haben nicht nur rausgeschubst, sondern sind auch losgeflogen und guckten sich das Schauspiel an. Und dann kommt Adlerpapa und taucht unten durch und nimmt die Adlerjungen auf seinen Rücken und fängt sie ab. Und so lernen die Adlerjungen, Flügge zu werden, selbst das Fliegen zu lernen. Plötzlich zu erkennen, dass Gott ihnen diese Flügel gegeben hat, damit sie damit was anfangen können. Dass sie lernen, das, was die Eltern hineingelegt haben in sie, was sie an Berufung haben, was sie an Anlagen von Gott mitbekommen haben, auch wirklich einzusetzen. Und selbst dahin zu wachsen, wo Gott sie eigentlich hinwachsen lassen will. Das heißt, Gott ist nicht nur dazu da, dass er uns ständig nur unter seinen Flügeln hält, so nach dem Motto, ihr braucht jetzt nichts mehr zu tun, ich versorge euch, gebe euch Futter und alles. Ja, Gott versorgt uns, gar keine Frage. Aber Gott möchte mehr mit uns anfangen, als nur uns unter seinen Flügeln festzuhalten und dann nichts weiter. Und dazu gibt es einen wunderschönen Vers. Im 5. Buch Mose, der Vers 11 im 32. Kapitel, also 5. Buch Mose 32, 11. Und da ist in zwei Zeilen diese Geschichte, die ich gerade erzählt habe, zusammengefasst. Und da heißt es nämlich, wie der Adler sein Nest aufscheucht, wie er über seinen Jungen schwebt, seine Flügel unter sie breitet, sie aufnimmt und sie auf den Schwingen trägt. So handelt auch Gott mit uns. Wenn wir den Herrn Jesus Christus annehmen, also die Errettung erlangen, dann nimmt er uns erstmal unter seine Flügel. Dann will er uns zeigen, dass er ein liebevoller, ein gütiger, ein barmherziger Vater ist. Dann zeigt er uns, dass er uns Schritt für Schritt dahin führt, wo er uns hinführen will. Aber irgendwann will er einfach erreichen, dass wir Flügge werden. Und ich würde dieses Flügge werden auf uns beschreiben als, Gott möchte unseren Charakter formen. Er möchte uns verändern dahin, wo er uns eigentlich schon sieht, wir aber noch gar kein Verständnis dafür haben, dass er uns da überhaupt hinsehen kann. Es gibt einen wunderschönen Vers im Hohen Lied, der mich persönlich immer wieder sehr stark bewegt, weil er für mich eigentlich fast unbegreiflich ist. Da sagt Gott über uns, sowohl über uns Männer als auch über uns Frauen, über uns Kinder und über uns Alten: Du hast mein Herz geraubt. Ich? Gottes Herz geraubt? Aber Gott ist Wahrheit. Gottes Wort ist echt. Aber Gottes Wort ist auch Verheißung. Und wenn er sagt, ich habe ihm sein Herz geraubt, dann weiß er mehr als ich weiß, aber ich darf es glauben, dass er mich dahin bringt. Und das ist Charakterformung. Nun ist diese Charakterformung, wie wir das auch bei den jungen Adlerjungen sehen, leider nicht so eine Sache, so nach dem Motto, lieber junger Adler, lieber junge Christin oder Christ, hast du jetzt Lust, dass ich ein bisschen an dir forme? Ist jetzt okay? Können wir mal 5 Minuten Formung machen? So läuft es nicht. Sondern Gott möchte, dass wir es selbst lernen, dass er uns anleitet, aber wir auch dadurch, dass wir es selbst erleben, etwas in uns festmachen, wo wir sagen können, ja, das ist meins. So wie die jungen Adler. Ich weiß nicht, ob die vorher theoretischen Unterricht von ihren Eltern kriegen, aber vielleicht haben sie ihn bekommen. Das spielt auch keine Rolle. Haben sie vielleicht gesagt, also wenn du da fliegst, ne, du wirst noch wissen, was dann fliegen heißt, musst du die Flügel ausstrecken und musst ein bisschen flattern. Solange ich das nie ausprobiert habe, ist das pure Theorie. Ich rede insofern aus Erfahrung, ich bin zwar kein Adler, ich habe eine Zeit lang relativ intensiv Modellflug gemacht. Und theoretisch weiß ich, wie man die Dinger fliegt. Und ich weiß auch, wie die Fernbedienung funktioniert. Praktisch habe ich mehr Flugzeuge repariert, als dass ich sie geflogen habe. Ja? Das macht nämlich den Unterschied aus. Ja? Und so will Gott uns auch trainieren. Gott sagt uns in seinem Wort, was er sich von uns wünscht. Er sagt uns, wo er uns hinbringen will. Aber dieses Hinbringen ist eben nicht im Körbchen tragen und absitzen, sondern ist, den Weg darfst du jetzt gehen. Und so finden wir eine schöne Stelle in der Apostelgeschichte 8, die Verse 1 bis 4. Da finden wir den ersten Aspekt der Christenverfolgung. Das ist die Situation, wo der Stephanus gesteinigt wird. Da heißt es, Saulus aber willigte in seine Tötung mit ein. Es entstand aber an jenen Tagen eine große Verfolgung, wieder die Versammlung, die in Jerusalem war. Und alle wurden in die Landschaften von Judäa und Samaria zerstreut, ausgenommen die Apostel. Gottesfürchtige Männer aber bestatteten den Stephanus und stellten eine große Klage über ihn an. Saulus aber verwüstete die Versammlung, indem er in der Reihe nach in die Häuser ging. Er schleppte sowohl Männer als auch Weiber fort und überlieferte sie ins Gefängnis. Bleiben wir hier erstmal stehen. Was passiert? Saulus, wir wissen, später wurde er zu Paulus, aber da war er noch der Saukerl. Ja. Da hat er die Christen verfolgt. Warum? Weil in seinem religiösen Verständnis er das einzig Richtige tat, nämlich seinen Gott verteidigte. Er hat noch nicht begriffen, wer der wahre Gott war, aber das kam ja kurz danach. Was haben die Christen gemacht? Sie mussten ausweichen, sie mussten flüchten. Was macht Gott? Er hat sie aus diesem bequemen, gewohnten Jerusalem rausgetrieben. Er hat gesagt, geht raus in alle Welt und verkündet, wer Jesus Christus ist. Das war der Auftrag. Ja, wir sind hier in Jerusalem, ich gehe mal ins nächste Quartier oder ins nächste Viertel. Ich spreche mal, trinke mal einen Tee mit meinem Nachbarn. Und Gott sagt, ist alles gut. Und ich habe euch jetzt hier wirklich ja, herangezogen. Aber ich sehe, dass ihr nicht freiwillig geht. Und so schubst Gott sie aus dem Nest. Das ist jetzt nur ein Bild, ich sehe das nur einfach als ein Bild, wo Gott anfängt, uns manchmal auch auf seltsame Weise den Schubs zu geben, den wir brauchen, damit wir loslaufen. Aber was mich noch mehr erstaunte an dieser Situation, Gott vertreibt, oder durch diese Vertreibung wird nicht nur Gottes Wort weiter verbreitet, oder sagen wir, die Christen werden verbreitet, sondern es passiert dann auch eben im vierten Vers, heißt es da, die Zerstreuten nun gingen umher, und was taten sie? Hielten den Mund, nur ja nicht erzählen, wir sind Christen, Vorsicht, könnten ja wieder Vertreibung kommen. Nein, verkündigten das Wort. Warum? Weil sie verstanden hatten. Gott hat was in ihre Herzen hineingelegt, hat einen Geist in sie hineingelegt, der nur eins will, Gott groß machen. Seinen Namen verkünden. Jesus Christus als den Retter der Menschheit bringen. Und obwohl sie mitten in der Verfolgung standen, und es war üble Verfolgung, war eins, ihn nicht zu nehmen, das Wort zu verkündigen, oder besser gesagt, von Jesus zu leben, zu sprechen, zu reden, aber auch Jesus leben, in der Nachfolge zu leben. Und damit andere neugierig zu machen. Was? Ihr seid gerade vertrieben worden? Weswegen? Ja, ich kann dir was Tolles erzählen. Da ist der Erretter endlich gekommen, der Messias ist endlich gekommen. Und ich habe ihn in meinem Herzen, weil der Geist wohnt in mir. Willst du nicht lieber ruhig sein, sonst wirst du doch wieder verfolgt? Der Saulus, habe ich gehört, kommt jetzt her nach Damaskus. Egal, ich muss dir erzählen, wie toll es ist. Gott hat sie Flügge gemacht. Gott hat sie hinausgeschickt. Ja, sie waren immer noch unter seinen Flügeln, aber nicht mehr eingekuschelt, sondern arm weit ausgestreckt. damit sie darunter frei sich bewegen können. Das ist ein Teil, wie Gott manchmal arbeitet. Er schubst uns aus unserer Komfortzone raus. Er will, dass wir in die Nachfolge Jesu gehen. Jesu hat sich nicht hingelegt und hat gesagt, ich bin Gottes Sohn, jetzt lasse ich mich mal verwöhnen, gib mir mal die Trauben her und bring mal den Wein. Sondern Jesus ist durch die Lande gezogen, hat Menschen gesucht, hat Menschen berührt, hat Menschen Fischer herangezogen. War auch mal ein Motto einer Konferenz vor einigen Jahren. Warum? Weil er den Vater groß machen wollte. Weil er den Menschen den Weg zum Vater wieder öffnen wollte. Da war keine Zeit für Komfort. Da war keine Zeit des Zurücklehnens möglich. Wir finden dann nochmal in der Apostelgeschichte 11 die Verse 19 und 20. Könnt ihr einfach nur als Referenz aufschreiben. Da geht es auch nochmal darum, dass sie eben vertrieben sind. Aber das Wort verbreitet sich und damit wächst die Gemeinde und wächst und wächst und Gott kann hinzufügen. Und die Apostel, die beschreiben diese Form der Charakterformung interessanterweise in fast allen Briefen, also egal ob es Paulus geschrieben hat, als Petrus geschrieben hat, Jakobus geschrieben hat, Johannes geschrieben haben, die Geschichte ist dieselbe. Gucken wir mal ein paar an, im Römer 5, die Verse 3 bis 4. Nicht alleine aber das, sondern wir rühmen uns auch der Trübsale, da wir wissen, dass die Trübsal Ausharren wirkt, das Ausharren aber Erfahrung, die Erfahrung aber Hoffnung. Puh, schwerer Tobak. Ich muss durch Trübsal. Gott ist doch ein Gott der Freude. Warum muss denn da Trübsal sein? Gott sagt, dass wir Vertreibung, dass wir Anfechtung erleben werden. Das sagt sein Wort. Also da brauchen wir nicht diskutieren, naja, vielleicht kann ich dem entgehen, wenn ich nur ganz lieb und artig bin. Nein, es gehört zu unserem Charakterformungsprozess hinzu. Weil Gott möchte, dass wir herausfinden, wie sehr wir ihn lieben. Wie fest sein Wort in uns festgemacht ist. Es ist leicht zu sagen, ich lebe Jesus Christus. Ich habe ihn gerne. Und dann kommt so der Erste auf dich zu und sagt, Jesus, der lebt doch überhaupt nicht. Und überhaupt, an was für einen Typen denkst du denn? Da passiert doch nichts mehr. Es passieren doch keine Wunder mehr. Ja, hast ja eigentlich recht, aber ist trotzdem, ich mache ja nichts falsch, wenn ich an ihn denke. Das ist nicht die Art Christ, die Gott sucht. Das ist auch nicht Nachfolge Jesu Christi. Nachfolge Jesu Christi ist, mein Erlöser lebt. Und ich weiß, dass er lebt. Und du kannst sagen, was du willst. Oder du kannst mich anfallen, wie du willst. Ich brauche mich nicht verteidigen, weil mein Erlöser lebt, aber ich weiß, dass er lebt. Und es ist festgemacht in mir. Und der Nächste, der auf dich zukommt und wieder versucht, dir auszureden, du kannst gleich sagen, hör mal, verschwend deine Zeit nicht. Funktioniert nicht. Ich weiß, ich habe ausgeharrt. Bin durch die Situation durch. Ich weiß, dass ich weiß, es ist meins. Und so lässt uns Gott wachsen durch diese Proben, Prüfungen, Fehler, die wir machen. Weil keiner von uns ist wirklich, dass wir sagen können, jeden Tag habe ich 100% so gelebt, dass Gott nur noch Freude an mir hatte. Wer das von sich sagt, der lebt nicht mehr hier, der lebt dann in Ewigkeit. Wir machen unsere Fehler. Gott ist wunderbar. Gott sagt, wenn du erkennst, dass du Fehler gemacht hast und mit mir in Übereinstimmung kommt, dass das wirklich nicht das war, was mir wohlgefällt. Und du sagst, ich drehe mich um, ich gehe wieder den richtigen Weg. Dann bin ich Gott derjenige und sage, dir ist jetzt und hier vergeben, Haken dran, weitermarschieren. Und ich glaube, es war Corrie Boom, die dann noch sagte, bitte nicht, wenn ihr an dem Strand des Meeres des Vergessens steht und der Vergebung steht, dass ihr die Angel aufwerft und wieder einangeln wollt. Fischen verboten an der Stelle. Ja? Gott will, dass wir durch eigene Erfahrung rausfinden, was schon festgemacht ist in uns und was noch nicht festgemacht ist. So wie dieser junge Adler rausfinden muss, was es heißt, die Flügel auszustrecken, um plötzlich im Aufwind wirklich steigen zu können. Und dazu muss er es ausprobieren. Und das ist am Anfang erstmal großer Schrecken. Und die Erde kommt schneller näher, als mir lieb ist, bis ich dann anfange, den Flügel auszubreiten. Ein anderer Vers im Jakobus 1, die Verse 3 und 4. Da ihr wisset, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber habe ein vollkommenes Werk, auf das ihr vollkommen vollendet seid und in nichts Mangel habt. Und dann noch ein bisschen weiter im Vers 12. Glückselig der Mann, und ich sage hier auch glückselig die Frau, der die Versuchung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche er denen verheißen hat, die ihn lieben. Die Krone des Lebens empfangen. Ewiges Leben empfangen. Da will Gott uns hinbringen. Und er sagt, ausharren bedeutet, dass wir immer wieder festmachen müssen. Ja, das habe ich jetzt. Das habe ich jetzt. Ja, hier weiß ich, dass ich nicht mehr zurück will. Ja, ich weiß, da bin ich schon mal durchgegangen. Das nimmt mir keiner mehr. Das ist meine Erfahrung. Das ist nicht Mamas und Papas Erfahrung, die können wunderbar fliegen. Das ist meine Erfahrung. Ich weiß, wie fliegen geht. Und deswegen sagt Gott, es wird nicht so sein, dass ihr errettet seid und dann könnt ihr euch hinsetzen und es ist alles gut. Dann habt ihr eigentlich erst euer Leben begonnen. Und ihr wollt ja nicht die ganze Zeit da in dieser Babyhaltung rumhängen, sondern ich will euch doch zu erwachsenen, reifen Männern und Frauen in der Nachfolge Jesu Christi machen. Und dazu müsst ihr Flügel werden. Dazu müsst ihr irgendwann aus dem Flügel heraus, wissend, dass der Vater über euch schaut, über euch schwebt, so wie der Adler ganz weit oben schaut, was die Jungen machen. Aber gibt ihnen den Raum, selbst herauszufinden, wie toll es ist, in dieser Freiheit zu schweben. Noch eine Stelle im 1. Petrus, 4. Kapitel, Vers 12. Da kommt unser Feuer wieder von vorhin. Geliebte, lasst euch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Versuchung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes. Ach Gott, warum lässt du dieses Feuer zu? Warum diese Verfolgung? Erinnere dich an die Situation, das Volk Israel stand vor dem Berg Sinai. Gott hatte sie eingeladen, mit ihm Gemeinschaft zu haben auf dem Berg. Aber da war der Donner, der Feuer, diese laute Stimme. Und das Volk hat nicht verstanden, Mose sagte es, aber das Volk hatte nicht verstanden, dass es zur Prüfung ihrer Herzen war. Und wenn ihre Herzenmotivation wirklich die gewesen wäre, Gemeinschaft mit dem Vater zu haben, dann wären sie mit Mose auf diesen Berg gegangen. So haben sie gesagt, Mose, geh du mal. Ich sag mal sogar, mal gucken, ob der lebend wieder runterkommt. Lass nur mal einen sterben, dann leben wir wenigstens. Sie haben nicht begriffen, dass der eine lebte ewig und sie gestorben sind. Aber das ist das, was Petrus hier sagt. Gott führt uns durch dieses Feuer, weil er alles aus unserem Herzen rausbrennen will, was uns zurückhält von ihm. Und deswegen ist es gut, wenn wir durch dieses Feuer gehen. Und Gott macht das nicht nach dem Motto, ah, jetzt drehen wir nochmal rauf, jetzt machen wir nochmal heißer und so weiter. Nein, Gott möchte einfach uns helfen, dass wir in das hineinkommen, für das er uns geschaffen hat. Ihn zu preisen, ihn zu loben und in dieser vollständigen Intimität mit dem Vater zu kommen. Du hast mir mein Herz geraubt. Und nochmal das Wort ausharren, ein ganz großes Wort in der Bibel. Offenbarung 3, die Verse 10 und 11, in einem der Briefe. Da heißt es, weil du das Wort meines Ausharren bewahrt hast, also mit anderen Worten, dass du angenommen hast, dass es heißt, auch in schwierigen Zeiten treu und ausharrend vor dem Herrn zu sein. Weil du das Wort meines Ausharren bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, welche auf der Erde wohnen. Ich komme bald, halte fest, was du hast, auf dass niemand deine Krone nimmt. Wir hatten vorhin die Krone des ewigen Lebens, dass uns die nicht genommen wird. Müssen wir lernen, auszuharren. Und Gott sagt etwas Wunderbares hier, er sagt es an mehreren Stellen. Er sagt, ich beschütze euch vor den Versuchungen, die ihr nicht bestehen könntet. Aber durch die ihr hindurchschreitet, wenn ihr unter meinen Flügeln seid, die werdet ihr bestehen. Weil ich stelle euch keine größeren Probleme in den Weg, keine größeren Prüfungen in euer Leben, die ihr nicht mit meiner Hilfe bestehen könnt. Also Gott schützt uns in dieser Zeit des Ausharrens. Er schützt uns in diesem Rausfallen aus dem Nest und nicht wissen, wie es weitergeht. Gott ist da. Und notfalls kommt er unter uns und hebt uns wieder hoch und zeigt uns. Wir dürfen uns darauf einlassen. Wir dürfen uns einlassen darauf, dass wir von Gott Flügge gemacht werden. Weil er möchte, dass wir in der Nachfolge Jesu wirklich sein Bild in uns tragen, in uns sichtbar werden lassen, in die Welt tragen. Es ist Gott, der uns immer wieder auffängt. Und er ist selbst dann noch da, wenn wir zu ausgewachsenen Adlern geworden sind. Wenn wir wirklich reif geworden sind, ist Gott immer noch da. Weil es gibt immer noch einen nächsten Schritt der Reife. Es gibt immer noch etwas, wo Gott weiß, wo er uns hinbringen will, wo wir vielleicht noch gar nicht gefragt haben, wo, Papa, willst du mich hinbringen? Ja? Er ist es, der schon die Idee hat und die weiß, wo wir heute in 5, in 10 Jahren sein werden oder auch nur in einem Jahr. Er weiß es und er weiß, wie er uns dahin bringen kann. Und Gott ist es auch, der Dinge in uns sieht, die wir gar nicht in uns sehen können. Wo wir sagen, ich kann gar nicht sein. Passt überhaupt nicht zu mir. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Und dann sagt Gott, habe ich dich nicht geschaffen? Habe ich nicht gewusst, warum ich dich geschaffen habe? Weiß ich nicht, wo ich dich hinschicken möchte? Weiß ich nicht, welche Menschen du berühren sollst in meinem Namen? Glaubst du mir nicht, dass ich weiß, warum ich das alles tue? Und diese Idee, die Gott für über uns hat, die dürfen wir annehmen. Selbst wenn ich da stehe und sage, Herr, ich höre dein Wort, aber ich kann es nicht sehen, wie ich da hinkomme. Dann darf ich aber sagen, Papa, ich weiß aber du, wie du mich dahin bringen willst. Und weil du das weißt, Papa, glaube ich dir und vertraue ich dir und lass mich auf das ein, was du für mich hast. Führ du mich. Nimm mich an. Und so werden wir geläutert und so werden wir gereinigt und geformt zu dem Volk, das Gott wirklich für sich sucht. Und da möchte ich euch eine Stelle aus dem Sacharja geben, Kapitel 13, Vers 9. Und ich werde den dritten Teil ins Feuer bringen und ich werde sie läutern, wie man das Silber läutert und sie prüfen, wie man Gold prüft. Er wird meinen Namen anrufen und ich werde ihm antworten. Ich werde sagen, es ist mein Volk. Und es wird sagen, Jehova ist mein Gott. Wir hatten eben das wunderschöne Bild von der Christine mit diesem Gold. Gold als sozusagen das Spiegelbild dessen, wo Gott uns hinbringen will. Gold in unseren Augen ist im Natürlichen etwas sehr Wertvolles. Aber erst, wenn es wirklich raffiniert ist, wenn das Gold aus der Grube kommt, die wenigsten von uns werden in der Lage, es überhaupt zu erkennen. Weil es ist schmutziger Druck, Klumpen, Stein, dreckig. Irgendwo da leuchtet irgendwas auf, kann aber auch Glimmer sein. Also man muss schon wissen, wonach man sucht. Und erst wenn dieser Prozess des Zerbrechens stattfindet, wenn dieser Prozess, wenn dann alles aufgebrochen ist, klein ist, des Erhitzens stattfindet und wirklich dann so eine Dreckschicht nach der anderen aus dieser Schmelze abgezogen wird. Und je länger dieser Prozess läuft, umso mehr Reinheit entsteht und gleichzeitig je weniger Unreinheit ist dann nachher noch oben auf diesem heißen Gold abzuschöpfen. Aber dieser Prozess muss durchlaufen werden, sonst kann ich mit diesen Goldklumpen aus der Mine nichts anfangen. Da kann kein Juwelier was mit anfangen, da kann niemand was mit anfangen, da kann ich keine Münzen prägen, gar nichts von. Ich muss durch diesen Verfeinerungsprozess gehen, damit das Gold wirklich diesen Wert bekommt, den es hat. Und so sieht Gott uns auch. Gott sieht uns als Rohmasse, wenn wir in die Errettung kommen. Aber er weiß auch, wie er uns durch diesen Prozess des Zerbruchs, was so viel heißt, dass wir aufgeben, selbst Gott zu sein. Stolz, Rebellion war gestern das Stichwort. und hingehen und zu sagen, ja Herr, du bist Herr und ohne dich kann ich gar nichts. Und dann bin ich an der Position der Demut, die Jesus Christus mir vorgelegt hat. Ohne den Geist in ihm und damit den Vater, der mit ihm ständig in Kommunikation war, konnte Jesus gar nichts tun. Aber mit ihm gab es nichts, was er nicht tun konnte. Und so will Gott uns auch nutzen können. Indem er sagt, ich forme euch. Ja, dazu brauche ich auch ein bisschen Feuer und ich muss auch Zerbruch herbeiführen, damit ich überhaupt erstmal an das Wertvolle in euch herankommen kann. Aber herauskommt pures, reines Gold, pure, reine Nachfolge Jesu Christi, wenn ich mich darauf einlasse. Und diese Momente, die können uns ganz leicht dazu verführen, zu sagen, oh, jetzt hat sich Gott zurückgezogen. Das brennt so sehr. Das tut so weh. Ich will doch gar nicht. Es tut weh. Aber das sind genau die Momente, wo Gott ganz weit über uns schwebt und weit seine Schwingen ausbreitet. Aber auch gleichzeitig sagt, ihr müsst dadurch, damit ihr wachsen könnt. Wir müssen dadurch, damit wir zu den Nachfolgern Jesu Christi werden. Und so trägt uns Gott auf seinen Flügeln in dem Moment. Wir sind gar nicht mehr so sehr unter seinen Schwingen, als dass er uns trägt durch Situationen hindurch, wo wir ganz knapp an den Punkt kommen, ich kann nicht mehr. Gott sagt, doch, weil ich bin doch da. Ich trage dich. Und du gehst als Sieger heraus, weil Jesus Christus hat den Sieg schon errungen. Aber bleib auf meinem Rücken. Lass dich von mir tragen. Lass mich von dir führen. Wir müssen, und das ist der entscheidende Punkt, wir müssen es zulassen, wir müssen es wollen. Gott wird sich nie aufdrängen. Wenn dieses Adlerjunge sagt, Vater, geh weg, ich will hier weiterfliegen, obwohl es im Kurzstreckenkampfbomberflug da runtergeht, brauchen wir nicht lange überlegen, was da draus wird. Bestenfalls ein Truthahn, ja? Der kann nämlich nicht mehr fliegen. Ja? Wir müssen es zulassen. Ja, Papa, danke, dass du mich aufhängst. Ich habe es noch nicht voll raus. Ich brauche noch mal eine Flugstunde. Zeig es mir nochmal. Und das tut er, weil er dann, wenn er uns an den Punkt gebracht hat, wo er sagt, so, jetzt kann ich euch nutzen. Jetzt kann ich euch aussenden. Jetzt kann ich etwas tun, was wir in der Apostelgeschichte sehr häufig lesen und glaube, in vielen Versammlungen vergessen haben, wie Gott funktioniert. Dass Gott nämlich sagt, da waren Menschen, die waren geformt, die waren bereit, in der Nachfolge Jesu Christi zu gehen. Und er konnte Hunderte und Tausende hinzufügen, weil ein gesunder Kern vorhanden war, ein treuer Kern da war. Wir kommen manchmal mit der Vorstellung, oh, und jetzt gehe ich raus und mache Jünger, also ich mache die. Ja? Nee, Gott sagt, ich will erst mal sehen, was ist in deinem Herz. Was ist im Herz deiner Bruder und deines Bruders und deiner Schwester? Oh, ihr habt Gemeinde miteinander, ihr habt Gemeinschaft. Gemeinde hört sich so neutral an, ja? So, man trifft sich im Gemeindegebäude, das ist Gemeinde. Nein, Mensch zu Mensch, ihr habt Gemeinschaft. Da kann ich hinzufügen, da kann ich hinzufügen, ihr seid soweit. Und das ist das, was Gott macht, wenn er uns aussendet. Er sagt eigentlich nur, ich sehe, dass ihr treu lebt, dass ihr treu in der Nachfolge Jesu Christi seid. Jetzt kann ich euch hinaus ins Feld schicken, dass ihr andere Menschen berührt und ich kann hinzufügen, dass da Wachstum stattfindet. Und ich möchte euch zum Schluss noch drei Verse bringen, die vielleicht im ersten Moment gar nichts mit unserem Thema zu tun haben. Der nächste schon noch, aber die nächsten zwei dann nicht. Der nächste, den haben wir gestern, glaube ich, schon mal gehabt, im Jesaja 40, der Vers 31, weltberühmt, hochbekannt, sage ich jetzt mal. Ja. Da kommt der Adler wieder vor. Ne? Sie heben die Schwingen empor wie die Adler, sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Das sind nämlich die, die auf Jehova harren, die in seiner Kraft gehen, weil sie die Kraft von ihm nehmen und nicht aus sich selbst herausgehen. Und die sind es dann auch, die als Adler lange in der Luft gleiten und schweben können, weil sie wissen, was es heißt, dem Vater zu folgen und dem Flug mitzugehen. Und dann möchte ich noch wirklich auch als eine Ermutigung für alle von uns, durch Frauen, aber auch uns Männer, zwei Verse aus dem Petrus mitgeben. 1. Petrus 2, Vers 21. Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten, euch ein Beispiel hinterlassen, auf das ihr in seinen Fußstapfen nachfolgt. Das ist genau das, was ich vorhin versucht habe, deutlich zu machen. Gott möchte, dass wir in die Nachfolge Jesu Christi gehen. Dazu braucht es diesen Reifungsprozess, da braucht es diesen Sturzflug, den der Vater wieder abfängt. Braucht es das Lernen zu fliegen, wie der Papa fliegt. Aber er möchte das. Und das ist sein Ziel. Und wenn er sagt, ich wünsche mir das für euch, dann bewirkt er es auch. Dann hilft er uns auch, bis wir da hinkommen. Und zu guter Letzt gibt er uns auch den Grund, warum er uns da sieht. Weil er sagt ein paar Verse darüber, nämlich in 1. Petrus 2, 9, wer wir sind. Und das müssen wir uns verinnerlichen. Da heißt es nämlich, ihr aber seid ein ausgewähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch berufen hat, aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Boah, ausgewähltes Geschlecht. Ausgewählt heißt selektiert. Da sind große und kleine Kügelchen, da sind große Klumpen, kleine Klumpen. Gott hat ausgewählt. Hat ausgewählt, hat gesagt, das ist das Edle. Das ist das, was mir wohlgefällig ist. Und dann verbindet er das und sagt, ihr seid königlich und ihr seid Priester oder Priestertum. Wir hatten das letzte Woche in unserem Gottesdienst in einem anderen Kontext, aber diese Kombination aus königlich und Priestertum finden wir nur in Jesus Christus und in Melchisedek, nirgendwo anders. Aber wir stehen in der Nachfolge Jesu Christi. Wir müssen uns darin auch sehen. Und wenn ihr Damen ein Problem mit königlich habt, dann nehmt einfach königinlich oder wie immer das heißt, ja? Queenlich oder sowas. Aber wir sind auch nicht nur einzeln auserwählt, sondern wir sind auch als Volk, als Nation auserwählt. Und ich spreche nicht von Deutschland als Nation, sondern ich rede als die Nation der Gläubigen. Weil wir sind eine heilige Nation. Das heißt, ausgesondert für Jesus Christus, für den Herrn, ausgesondert aus dieser Welt. Das müssen wir uns bewusst sein. Allein aus diesen Gründen sorgt sich der Vater so sehr über uns. Deswegen breitet er seine Flügel über uns aus. Und wir sind, und dann kommen wir eigentlich wieder an den Anfang zurück, sein Besitztum. Das heißt, wir haben eigentlich gar kein Recht an uns selbst mehr. Wenn er unser Eigentümer ist, wenn er uns besitzt, sagt mein Auto, das mir gehört, ich sage dir jetzt, wo es längs geht, oder sage ich als der Besitzer, da geht es längs. Außer ich lasse Lenkrad los, dann hat das Auto die besseren Karten. Ja. Aber es geht darum, dass wir anerkennen, dass Jesus Christus Herr ist. Er hat uns erkauft mit seinem wertvollen Blut. Wertvoll reicht nicht. Das Kostbarste, was es je gab, ist Jesu Blut. Es gibt nichts anderes. Da kann ich auch noch Platin dazu nehmen und Palladium, die noch seltener sind und noch teurer sind als Gold. Aber das Blut Jesu Christi ist kostbar. Und damit hat er uns erkauft. Deswegen, wir sind sein Besitztum. Und er hat uns nicht gekauft, um uns ins Regal zu stellen oder hinter Tresortüren zu verschließen, weil wir so wertvoll sind. Sondern er hat eben gesagt, so, und wenn ihr euch da seht, wenn ihr das seid und realisiert, dass ihr das seid, dann könnt ihr hinausgehen und von mir verkünden. Und auch da, also einer der großen Evangelisten hat etwas Schönes mal gesagt und das ist bei mir so hängen geblieben, ich habe es auch schon öfters wiederholt. Wie verkünden wir Jesus Christus? Und er sagte, im schlimmsten Fall auch mit Worten. Denkt mal eine Sekunde drüber nach. Wenn ich nicht reden kann, wie soll ich denn an Jesus Christus verkünden? Und er bringt es auf den Kern zurück und sagt, ihr sollt Nachfolger Christi sein, ihr sollt kleine Christusse sein oder Christinen sein, Sprich, in euch muss Jesus Christus sichtbar sein. Wenn andere Menschen uns anschauen, sollen sie Jesus in uns sehen und nicht uns. Und dann brauche ich keine Worte mehr. Dann brauche ich keine Worte mehr. So wie der Vater durch Jesus Christus uns als die perfekten Nachfolger schon sieht, weil Jesus Christus unser Fürsprecher und Hohepriester ist, so möchte er, dass wir auch dahin streben, dass andere Menschen diese Wahrnehmung bekommen und sagen, was ist da? Was ist da in der Heidi oder in der Christiane oder in der Sabine oder dem Frank oder im Horst? Was ist da, dass ich da nicht den Horst sehe, nicht den Frank sehe, sondern etwas anderes sehe? Da möchte Gott uns hin. Und deswegen nimmt er uns nicht nur unter seine Flügel, sondern er schubst uns aus dem Nest und lässt uns Flügel werden, dass wir unsere Flügel, wie er ausbreiten. Und trotzdem wissen wir, dass ganz, ganz oben der Adler kreist und schaut, was seine Jungen machen. Und sie bewahrt, wenn sie brauchen, unter sie taucht und sie hochruft. Und das möchte ich uns allen einfach als Ermutigung mitgeben, sich auf den Weg des Herrn einzulassen. Das ist ein wunderbarer Weg. Und das Segeln in den Lüften, in dieser freien Atmosphäre und dem Wissen, der Vater schaut auf uns mit Wohlgefallen, gibt nicht schön aus. Lass uns dahin gehen.